Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Jan Drees heute mit dem neuen Roman von Nicholas Butler, mit einem Stück zum luxemburgischen Lyriker Jean Krier und zu Beginn mit einer Entdeckung mit Die Reise um meinen Garten des Franzosen Alphonse Karr, gerade erschienen in der anderen Bibliothek, ein Buch, über das Auskunft gegeben hat Herausgeber Christian Döring, der gerade in Venedig ist, selbstverständlich in einem Garten, mit dem ich vor der Sendung gesprochen habe. Herr Döring, 1845 ist die zunächst unbebilderte Erstausgabe der Reise um meinen Garten erschienen. Im deutschen Sprachraum ist dieses Buch bislang unbekannt. Es wurde ohnehin kaum in andere Sprachen übersetzt. Wie kam die Reise um meinen Garten zu Ihnen und damit zu der von Ihnen herausgegebenen anderen Bibliothek?
Eine Geschichte, die natürlich mit einem Garten verbunden ist, mit einem venezianischen Garten, einem verborgenen Garten, der zu dem Palazzo gehört, in dem wir seit vielen Jahren im Sommer zu Hause sind und von wo aus ich mit Ihnen spreche. Das war ein Trümmergrundstück. Wir haben einen Garten aus diesem Grundstück gemacht und ein Gärtner, ein sehr literarischer, philosophierender Gärtner, der auch das Vorwort zu Alphonse Karr geschrieben hat, ist auf dieses Gartenbuch gestoßen, hat mich darauf hingewiesen. Ich habe es im Französischen gelesen und war begeistert und habe mir das als Sommerlektüre für dieses Jahr vorgestellt. Und so ist es dann auch gekommen, auch wenn es ein Stück weit dann zur Quarantänelektüre gleichsam geworden ist.
Zu der Quarantänelektüre kommen wir gleich. Zunächst wird die Reise um meinen Garten als Roman vorgestellt, obschon es aufgrund seiner Naturbeschreibungen und seiner philosophischen Überlegungen mit dem Sachbuch verwandt erscheint. Ein 40-jähriger Erzähler, er ist nur wenig älter als sein Autor, schreibt Briefe aus seinem Garten an einen Freund, der zur gleichen Zeit auf Reise ist. In welchem Verhältnis stehen die weite Reise des Freundes und die kleine Reise des Gartenliebhabers?
Es gibt den schönen Satz von Alphonse Karr: Machen Sie Ihre Reise um die Welt, ich werde die Reise um meinen Garten machen. Da spricht ein Botaniker, ein Naturkundler, ein Moralist, ein Journalist, ein vielseitiges Genie eigentlich mit sich selbst. Ja, Alphonse Karr verabschiedet seinen Freund, geht du nur auf Reisen und ich bleibe hier und ich beobachte mich im Verhältnis zu dem ganz Nahen, zu dem Garten, zu all dem, was ich dort sehe. Ich mache hier meine eigene Schule der Sinne auf und dann kehre du zurück und dann können wir gleichsam vergleichen, wer in seinem Leben weitergekommen ist.
Alphonse Karrs Buch steht in der Tradition jener Zimmerreise, die der französische Schriftsteller Xavier de Maistre 1790 verfasst hatte. Einen gegen ihn verhängten Hausarrest nutzte er damals für eine 42-tägige Rundreise durch sein Zimmer. Es gab etliche Nachahmer. Wir denken vielleicht an das Zimmerstück von Robert Walser oder an die abenteuerliche Reise durch mein Zimmer von Karl Markus Gauss. Eine andere Tradition, an deren Anfang wiederum Alphonse Karr steht, ist das Nature Writing. Welche Naturbeschreibung aus Reise um meinen Garten hat es Ihnen aus welchem Grund besonders angetan, Herr Döring? Und was fügt Karr den vielzahligen, längst bekannten Büchern des Genres hinzu?
Ich glaube, Karr steht außerhalb dieses Nature Writing. Er nimmt ja nur einen kleinen Aspekt des Natürlichen in den Blick und beschreibt das gleichsam aus vielen Positionen. Also wenn er sagt, leg dich auf den Bauch und dann siehst du die Moose und die Farne, wenn du dich konzentrierst, wenn du genau hinschaust. Er schreibt über die Spinnen und über die Rosensträuche, über viele, viele kleine Tiere, über die Wassermotte zum Beispiel und über alle möglichen Kleinstinsekten, die man nur sieht, wenn man tatsächlich wie mit der Lupe ganz nah an das Geschehen, an die Vitalität des Natürlichen da um einen herum herangeht.
Das Buch klingt, wenn wir jetzt darüber reden, beinahe betulich, doch wollen wir nicht verschweigen, dass Karr immer wieder mit spitzer Feder schreibt, wie in diesem Ausschnitt.
Man sollte nicht glauben, dass die Liebe, die Frauen für Schmuckstücke und Edelsteine zeigen, Habsucht sei. Frauen sind Götter, die ihre Macht an der Schönheit der Opfer messen, die man auf ihren Altären darbringt. Die meisten sind so vernünftig, sich nicht deshalb für schöner zu halten, weil sie viele Diamanten haben. Aber sie lieben es, zu zeigen, wie schön man sie gefunden hat, da man ihnen so viele schöne Diamanten geschenkt hat.
Herr Döring, worin wurzelt das spottzüngige Wesen von Alphonse Karr?
Dieser Karr hat ja auch eine satirische Zeitschrift über viele Jahre hinweg herausgegeben und ist durchaus ja auch in politische Konflikte hineingeraten. Aber woher dann das Spöttische, das Ironische, das Satirische stammt, das weiß ich nicht.
Kommen wir zum Abschluss kurz zu den Kindheitserinnerungen von Alphonse Karr, darunter auch diese.
Wir, mein Bruder und ich, waren damals noch klein. Und man schickte uns morgens in eine Art Schule. Ich nehme an, nicht damit wir etwas lernten und auch nicht damit wir in die Schule gingen, sondern damit wir nicht zu Hause waren, wo wir wahrscheinlich mehr Lärm machten, als erwünscht war.
Das klingt schon wie ein Kommentar zu den Schulschließungen der vergangenen Monate. Ist es falsch, die Reise um meinen Garten in unseren Tagen des Daheimbleibens in diesem Balkoniensommer durchaus auch zu lesen als Corona-Lektüre?
Ja, da ich hier nun gerade in Venedig bin, wo das Wort herstammt, als Quarantäne-Lektüre, bestens geeignet. Abgesehen davon lässt sich dann ja vielleicht auch der Hausbalkon oder lassen sich die Zimmerpflanzen anders betrachten, wenn man durch die Lektüre von Alphonse Karr gegangen ist.
Das sagt Christian Döring, Herausgeber der anderen Bibliothek über Alphonse Karr. Reise um meinen Garten, ein Roman in Briefen aus dem Französischen übersetzt von Caroline Vollmann mit einem Nachwort von Eduard Bodi, einem Vorwort und zahlreichen Bildern aus der französischen Prachtausgabe. Die andere Bibliothek Berlin, 440 Seiten dieses interessanten Buchs kosten 44 Euro. Der 1979 geborene, in Wisconsin aufgewachsene Schriftsteller Nicholas Butler widmet sich in seinen Romanen und Erzählungen vor allem dem ländlichen Amerika. So erzählte er in seinem erfolgreichen Debütroman Shotgun Love Songs die auseinanderdriftenden Lebensgeschichten von fünf Freunden aus einer Kleinstadt. Auch sein neuer Roman ist in einer Provinz angesiedelt, ein wenig Glaube, handelt von religiöser Radikalisierung und der Ohnmacht, mit der man ihr begegnet. Christoph Schröder hat das Buch gelesen.
Lyle Hafti hat den Glauben an Gott verloren, seit sein Sohn im Alter von 9 Monaten gestorben ist. Das liegt bereits Jahrzehnte zurück und doch ist dieses Ereignis ein Bruch im Leben von Lyle und seiner Ehefrau Peg. Einige Jahre nach dem Tod des Kindes und mehrere Fehlgeburten später haben Lyle und Peg sich entschlossen, ein Kind zu adoptieren. Über Umwege erfuhren die beiden seinerzeit von einem jungen Mädchen, das ein Kind auf einer Toilette geboren hat. Lyle und Peg adoptierten den Säugling und gaben ihm den Namen Shiloh, ein Entschluss, der ihre Ehe rettete. In der ersten Szene von Nicholas Butlers Roman schrubben der mittlerweile 65 Jahre alte Lyle und sein 5-jähriger Enkel Isaac, der Sohn von Shiloh, gemeinsam einen Grabstein mit Stahlwolle und Spülmittel. Ein generationenübergreifendes Ritual. Darüber hinaus auch ein plakativer und wenig subtiler Einstieg. Ein wenig Glaube, das bemerkt man relativ schnell, verhandelt so aktuelle wie spannende Themen, scheitert allerdings an der sprachlichen und gedanklichen Schlichtheit der Figuren und der vorhersehbaren Handlungsführung. Enervierend ist auch Butlers Hang zu Lebensweisheiten aus dem Poesiealbum.
An dem Grad der Güte eines Menschen lässt sich bekanntlich besonders gut bemessen, wie leicht er oder sie in der Lage ist, sich mit anderen Menschen anzufreunden oder sie vielleicht sogar zu lieben.
Butlers Roman erzählt von enttäuschten Lebenshoffnungen, von Erwartungen, die von einer Generation an die nachfolgende Generation herangetragen werden. Vor allem aber von einer religiösen Radikalisierung. Das Verhältnis zwischen Lyle und Peg und ihrer Adoptivtochter Shiloh war trotz des liebevollen Umfeldes, in dem das Kind aufwuchs, stets schwierig. Isaac, Shilohs Sohn, ist ein uneheliches Kind. Wer der Vater ist, hat Shiloh nie verraten. Doch eines Tages steht sie gemeinsam mit Isaac vor der Tür des Hauses in Wisconsin, in dem Lyle und Peg auf ihren Lebensabend zusteuern. Alles könnte doch noch gut werden in diesem vertrackten Familiengefüge, so glaubt Lyle. Ein Irrtum, wie sich zeigen wird. Denn während Isaac regelmäßig Schwächeanfälle erleidet, stellt sich heraus, dass Shiloh sich einer obskuren religiösen Gemeinschaft angeschlossen hat. Die Entfremdung zwischen Shiloh und ihren Eltern wächst. Lyle und Peg kämpfen darum, den Zugriff auf ihren Enkel Isaac nicht zu verlieren, der von der Religionsgemeinschaft zu einer Art Wunderheiler stilisiert wird, gleichzeitig aber immer stärkere Symptome einer Erkrankung zeigt. Ärztliche Behandlung lehnt die Gemeinde um ihren charismatisch smarten Chefprediger Steven kategorisch ab. Nur das Gebet wird als Therapie akzeptiert. Schließlich gipfelt der Streit, den Lyle und Peg auf der einen und Shiloh auf der anderen Seite um den Umgang mit Isaac austragen, in einem Wutausbruch der religiös indoktrinierten Shiloh gegenüber ihrem Vater.
Du bist die Wurzel des Übels, du bist die Krankheit, du bist die Schwachstelle. Satan ist durch dich hindurchgegangen und hat so den Weg zu Isaac gefunden.
Ein wenig Glaube ist einer wahren Begebenheit nachempfunden, die sich so ähnlich im Jahr 2008 zugetragen haben soll. Es ist eine komplexe Gemengelage aus Abhängigkeit, Traumatisierung, Pathologisierung, falschen Zuschreibungen und moralischen Dilemmata, die in diesem Stoff steckt. Nicholas Butler ist der Komplexität seiner Geschichte nicht gewachsen. Das Ergebnis ist eine trübe Idylle, die die Atmosphäre der Fernsehserie Unsere kleine Farm ausströmt. Die Serie wird tatsächlich einmal halbironisch als Referenz im Text genannt, als wollte Butler sich selbst gegen den Vorwurf des Seifigen imprägnieren. Butlers Landschaftsbeschreibungen sind zwar verklärend, doch noch das Anschaulichste in diesem Roman. Die Erörterungen über Religion dagegen geraten flach und banal, und allzu oft muss man sich ins Gedächtnis rufen, es hier mit einem Buch aus dem 21. Jahrhundert zu tun zu haben. Butlers Roman zeigt Menschen, deren einfache Gedankenwelten in einer unoriginellen Sprache abgebildet werden. In einer so kitschigen wie plakativen Wendung am Schluss steht Lyle ausgerechnet in einem brennenden Paradiesgärtlein unter Apfelbäumen und findet vielleicht doch noch zu Gott zurück.
Er dachte an seinen Enkelsohn, der dort draußen in diesem kalten, aseptischen Krankenhauszimmer lag, und er betete, dass sie noch einmal einen Tag zusammen im Obstgarten erleben würden, dass er von seiner Arbeit aufschauen würde, und dort wäre er dann sein so unglaublich wunderbarer Enkel.
Die gesellschaftliche Sprengkraft und die sozialen Auswirkungen religiöser Radikalisierung werden in ein wenig Glaube nicht sichtbar. Stattdessen beschränkt Nicholas Butler sich auf den privaten Fokus einer Familiengeschichte. Auch das ist ein Indiz dafür, dass sich hier ein Autor an seiner Geschichte schlichtweg verhoben hat.
Christoph Schröder über Nicholas Butler, Ein wenig Glaube aus dem Amerikanischen, von Dorothee Merkel, Klett-Cotta Verlag Stuttgart, 382 Seiten, 17 Euro. Der Luxemburger Lyriker Jean Krier starb 2013 im Alter von 64 Jahren. Sein Werk mag mit 4 veröffentlichten Gedichtbänden überschaubar wirken, lohnt aber die Entdeckung. Gerade ist das Ende vom Lied erschienen. Eine Gedichtauswahl des Autors Samuel Hamen stellt den Band vor.
Er habe auf der bretonischen Île d'Ouessant nicht viel mehr getan, als aufs Meer zu glotzen, zu lesen und zu schreiben. Das teilte Jean Krier seinem Lyrikkollegen Karl Krolo in einem Brief im Februar 1988 mit. Der in Luxemburg geborene Lyriker hatte sich erstmals 2 Jahre zuvor an den von ihm bewunderten Krolo gewandt und um publizistische Vermittlungshilfe gebeten. In den Gedichten, die zuerst in Zeitschriften, ab Mitte der 90er Jahre dann endlich in Buchform erschienen, bilden das Meer und die Landschaft der Bretagne den atmosphärischen Fond.
Nicht weit genug, in Brand und Dornen stark, so unter schönem Stern, an der Klippe zwar zurück, dies Tuscheln, Muscheln, voll Friede die Todmaus, der Mause tot und am Markt, ein bisschen sprecht Deutsch, viel Stein und gut frisch Brot, um still zu leben zu blöd und stets im Ohr das Krachen.
Das Gedicht mit dem Titel Il n'y a pas de souci ist einer von insgesamt 40 Texten, die der Kritiker und Herausgeber Michael Braun in einem Auswahlband versammelt hat. Kriers Lyrik ist keine weitläufige, die sich mit jedem der 4 zu Lebzeiten veröffentlichten Bücher ein neues Thema oder eine andere Form gegeben hätte. Seit dem Debüt, das 1994 im Kleinverlag Landpresse erschien, waren die bretonischen Inseln der Flecken Erde, von dem aus Krier seine lyrischen Erkundungen unternahm. Tableau, Seestücke, hieß der 2. Band aus dem Jahr 2002. Der Sprache sollten die Phrasen ausgetrieben, dem rhetorischen Plappern seine Glätte genommen werden. Krier, den Michael Braun im Nachwort als heiteren Fatalisten porträtiert, war zeitlebens auf der Suche nach einem Schreiben, in dem sich vom Degout gegenüber einer Welt sprechen lässt, die einem zugleich immer wieder unverhoffte Schönheiten bereitstellt.
Der Tag all ist dahin, verdorrt das Gras, die Traumgrenze erreicht. Gestaut ist und voll Feuer und Fisch liegt der See. Wie schön verschmiert steht die Wand, wenn auch die Nacht noch ihre Schatten und Zweifel, dann könnte man die Hüte Sternen hoch und unbeschwert, so der faule Zauber, wo alles ab, Blatt, Kopf und Bein.
Im September 1995 hatte der bis zu seinem Tod 2013 in Luxemburg lebende Krier dem Publizisten Joachim Sartorius brieflich sein Lyrikverständnis skizziert.
Da diese Wirklichkeit negativ in dem Sinne ist, dass der Friede und sogar der Traum davon verweigert wird, dass Harmonie und Befreiung des Subjekts immer weniger möglich sind und Zerstörung und Auflösung herrschen, da dies alles so ist, scheint es mir unmöglich, harmonisch schöne Gedichte zu schreiben. Inhaltlich und sprachlich geht es also in meinen Versen um die Integration ins Heillose.
2011 erhielt Jean Krier für seine dritte Veröffentlichung Herzenslustspiele den Adelbert von Camusso-Preis. In Luxemburg wurde der im Leipziger Poetenladen erschienene Band wiederum mit dem renommierten Prix Servet prämiert. Zu dem Zeitpunkt hatte der 1949 geborene Autor bereits mehrere schwere Herz- und Leber-OPs hinter sich. In dieser letzten Phase lief Jean Kriers nie wirklich junges, immer schon grabenversunkenes Œuvre zur Höchstform auf. In den frühen Gedichten mag man noch auf einige steifnackige Verse stoßen, so bemüht, geradezu gierig, wird hier in den Abgrund gestarrt, um den tiefsinnigen Blick einzustudieren. Das Spätwerk hingegen ist reifer, ausgelassener in seinem Fatalismus. Die Idee einer Fin de Partie, eines Beckett'schen Endspiels, durchdringt die Verse auf beeindruckende Weise. In Anlehnung an Hölderlins Odenstrophen retten sich die Worte mal trist, mal flink ans Zeilenende, um im nächsten Vers erneut das nicht zu gewinnende Spiel um Bedeutung, Verlust und Abschied zu spielen.
Gleich wird es regnen, nimm doch die Wäsche herein. Ich lege die Hände leer in den Schoß und geb dir den Rest. Ja, so will ich bleiben, so wie ich bin, ratlos und heiter. Mich bücken, dich beugen und vergiss auch die letzten Klammern nicht. Ich ziehe dich aus bis aufs Hemd. Nie kann ich genug haben von dir. Ich trinke dir zu, komm, wir tauschen Possessivpronomina aus. Unser Endspiel ist dies. Wo ist nun das Fleisch, das nackt ging? So ein Quatsch, dass die Haut nicht vergisst. Für alle Nächte vorbei. Und immer mehr lieb ich, wie wir weiter wursteln, von Tag zu Tag. Kram, Gries und Gram, Rotzen, Schmatzen, Schmarotzen. Schlag mich doch in den Wind, mach mich an, spül mich weich. Die Strapse für mich, für dich die schmutzige Wäsche. Verwind es leicht. Los, zieh Leine, es regnet. Immer wieder will ich so scheitern mit dir.
Nur schade, dass der Verlag Kriers starken Formwillen unfreiwillig unterläuft, indem bei ganzen Gedichten die Versenden, ob der Seitenenge, jeweils eine Zeile nach unten kippen. So zerfällt ein Schriftgebilde, das seine Eindrücklichkeit doch gerade aus einer eigenwilligen Formanstrengung gewinnt. Trotzdem, das Ende vom Lied lädt uns 7 Jahre nach Jean Kriers Tod ein, dieses große Werk samt seiner zerklüfteten inneren und äußeren Landschaften zu begehen.
Sagt Samuel Hamen über Jean Krier, das Ende vom Lied, ausgewählte Gedichte mit einem Nachwort von Michael Braun, Edition Phi, Luxemburg, 78 Seiten, 15 Euro. Nach den nun folgenden Nachrichten geht es hier im Programm weiter mit Forschung aktuell, darin unter anderem der Krach der Knallkrebse. Mit den Temperaturen steigt der Lärm unter Wasser. Die Moderation hat dann Uli Blumenthal und am Mikrofon hier verabschiedet sich von Ihnen Jan Dries.